Hennigsdorf im Ohr, die Podcast-Reihe der SPD Hennigsdorf. Heute sprechen wir zu einem Wahlprogramm, zu unserem Wahlprogramm zur Kommunalwahl am 9. Juni. Ich bin Werner Hoffmann, Beisitzer im Vorstand der SPD Hennigsdorf und moderiere das Gespräch. Die Gesprächspartner sind Annette Köxt, Geschäftsführerin der PUR, und Martin Witt, ehemals stellvertretender Bürgermeister. Vielleicht können Sie selbst ein paar Worte zu Ihrer eigenen Person sagen, Frau Köxt.
Ja, also wie schon von Herrn Hoffmann benannt, also mein Name ist Annette Köxt, ich bin 58 Jahre alt und bin in der Tätigkeit als Geschäftsführerin der PUR 29 Jahre dabei und doch, denke ich, sehr gut in der Sozialstrukturen in der kulturellen Infrastruktur der Stadt Hennigsdorf und des Landkreises Oberhavel zu Hause.
Okay. Ja, mein Name ist Martin Witt, ich bin 1958 geboren, 68 nach Hennigsdorf gezogen, bin verheiratet, habe ein Kind, bin seit 1990 verantwortlich gewesen in der Stadtverwaltung Hennigsdorf für den Bereich Soziales, werde ab 1.5. Rentner sein und mir ist genau wie Frau Köxt sehr daran gelegen, dass wir die soziale Infrastruktur erhalten und weiterentwickeln in unserer Stadt.
Okay, dann sind wir ja eigentlich schon fast mitten im Thema. Ich sag mal, die Überschrift hier heute soll sein, Sozial- und Bildungspolitik als wichtiges Element der Stadtentwicklung und politischer Handlungsauftrag. Als erste Frage kommt mir hier, wie relevant ist die Sozial- und Bildungsstruktur eines Gemeinwesens für seine Entwicklung, Frau Köhl?
Ja, na klar, Sozial- und Bildungsstruktur ist, kann man schon sagen, von entscheidender Bedeutung. Und wir wissen, dass natürlich auch eine gute Sozialstruktur, das Miteinander, auch die Solidarität und den Zusammenhalt innerhalb einer Gemeinschaft fördert und insofern ist natürlich auch eine gute Bildungsstruktur wichtig. Und Bildung, das will ich nochmal hervorheben, ist dabei mehr als Schule, wird ja oft originär mit Schule verbunden. Bildung findet schon an unterschiedlichsten Orten statt. Und wie zum Beispiel Familie, soziales Umfeld, Vereine, Museen, da sehen wir natürlich auch die ganze Vielfalt der Bildungslandschaft.
Ja, und für mich ist die Frage etwas nochmal modifiziert. Wie können, bezogen auf Hennigsdorf jetzt mal gesehen, 27.000 Menschen möglichst konfliktfrei und friedlich miteinander leben? Was braucht man dazu? Im Idealfall sollte jeder Einzelne über ausreichend Rüstzeug haben, um für sich selbst zu sorgen. Er sollte sich aber auch darauf verlassen können, dass ihm geholfen wird, wenn er es bedarf, und sollte gleichzeitig bereit sein, auch zu helfen, wenn andere den Bedarf daran haben. So ein Zustand, der stellt sich natürlich auch nicht von selbst her. Er bedarf sozusagen eines infrastrukturellen Angebotes. Dafür muss das Gemeinwesen also einiges machen. Und er wird natürlich ergänzt durch die Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger, ehrenamtlich auf unterschiedlichen Feldern tätig zu werden. Die Qualität der Infrastruktur in diesem Bereich ist also ein zentrales Element für den Organismus Gemeinwesen und sorgt dafür, dass er gesund und entwicklungsfähig bleibt. Er sorgt für ein freundliches und zivilisiertes Miteinander.
Ja, und wenn es um Sozial- und Bildungsstruktur eines Gemeinwesens geht, dann steht für uns die Frage im Vordergrund, wie wollen wir in unserer Stadt, wie wollen wir in Hennigsdorf gemeinsam miteinander leben, wohnen und arbeiten? Und da ist es aus meiner Sicht die Verantwortung der Kommune, die wichtigsten Handlungsfälle zu identifizieren und wen soll es wundern, natürlich auch ausreichend zu finanzieren. Geld ist hier immer gefragt. Und auch noch mal kurz zur PUR. Auch wir sehen uns da natürlich in der Verantwortung, nämlich soziale Projekte weiter voranzutreiben und uns immer wieder die Frage zu stellen, wie erreichen wir die Zielgruppen eigentlich am besten?
Genau, und für die Städte und Gemeinden, ganz allgemein natürlich dann insofern auch für Hennigsdorf, gilt ja, dass sie in der unmittelbaren Verantwortung stehen. Natürlich können Bund und Länder vieles vorgeben, aber die eigentliche administrative Umsetzung solcher Angebote findet natürlich immer vor Ort in den Städten und Gemeinden statt. Da gibt es zum einen natürlich die sogenannten Pflichtaufgaben. Da zählt zum Beispiel das Schulwesen dazu oder auch die Kindertagesstätten. Da hat der Gesetzgeber schon einiges vorgegeben.
Da sind wir doch aber toll aufgestellt, wenn ich nicht
so. Da sind wir gut aufgestellt. Das hat aber auch, wie gesagt, ist kein Selbstlauf, sondern dafür musste auch regelmäßig Jahr für Jahr Verwaltung und Stadtparlament und die Bürgerinnen und Bürger einiges tun. Und darum geht's ja, dass wir das eben nicht verspielen, sondern auch weiter aufbauen. Also wie gesagt, bei den Pflichtaufgaben haben wir entsprechende Vorgaben, aber auch hier gibt es Gestaltungsspielräume. Bei den sogenannten freiwilligen Aufgaben ist das noch viel interessanter, weil hier gibt die Kommunalverfassung nur einen ganz allgemeinen Rahmen vor und die Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten von Städten und Gemeinden sind relativ groß und hier unterscheiden sich auch die Gemeinwesen am deutlichsten voneinander. Wie dort also Prioritäten gesetzt werden, was finanziert wird, unterliegt der Gestaltungsmacht der jeweiligen örtlichen Parlamente. Und die werden ja zum Glück in freien und geheimen Wahlen bestimmt.
Das ist wohl wahr.
Genau. Und da kann ich nur sagen, dass wir zum Beispiel als PUR eigentlich fast ausschließlich, außer im Bereich der Obdachlosenarbeit, in den freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben unterwegs sind. Und dass es natürlich für uns enorm wichtig ist, hier auch die Kommune als Partner zu haben, weil, wie ich schon gesagt habe, letztendlich spielt hier Geld natürlich eine entscheidende Rolle, dass die Angebote müssen finanziert werden. Und insofern hoffen wir natürlich auch, dass so in diesem großen Umfang, wie hier natürlich auch solche freiwilligen Aufgaben gefördert werden, dass das auch erhalten bleibt.
Die PUR ist der wichtigste soziale Dienstleister neben der Stadtverwaltung hier in Henningsdorf. Insofern hat ja Frau Köks schon ausgeführt, dass sie sich im Bereich der Aufgaben, der freiwilligen Aufgaben vornehmlich bewegen. Ich bin jetzt kein großer Freund von Statistik. Ich will bloß mal einen kurzen Aufruf bitte machen dürfen. Wir betreiben 5 Grundschulen, wir betreiben 2 Oberschulen. Wir betreiben insgesamt 10 Kindertagesstätten. Dort betreuen wir jede Woche 1.800 Kinder. Wir beschäftigen zu diesem Zweck 300 Mitarbeiter. Wir haben unser Stadtclubhaus. 50 bis 80 Veranstaltungen für Groß und Klein, für Jung und Alt werden dort jedes Jahr durchgeführt. Wir haben, darauf sind wir sehr stolz, unsere kommunale Musikschule mit 1.300 bis 1.400 Schülern, ein Aushängeschild für unsere Stadt. Sie vermittelt nicht nur musische Bildung, was die Kinder wirklich dringend nötig haben, sondern sie trägt auch mit eigenen Konzerten und Aufführungen zum kulturellen Leben in unserer Stadt bei, leistet also einen unschätzbaren Beitrag. Unsere Stadtbibliothek hat 1.200 Nutzer. 27.500 Medien werden dort vorgehalten. 80 bis 100.000 Entleihungen im Jahr beweisen die Nachfrage und den Bedarf. Wir haben die alte Feuerwache. Dort gibt es Ausstellungen, Vorträge und sonstige kulturelle Angebote. Unser Stadtarchiv beherbergt viele historische Dokumente und Exponate. Es erforscht unsere Heimatgeschichte. Es publiziert die Ergebnisse in Form von Broschüren und Ausstellungen. Und ganz besonders wichtig, sie unterstützt auch die ehrenamtliche Heimatforschung, die von vielen rührigen Bürgern wirklich betrieben wird. Unser Grenzturm in Niederneuendorf ist ja nicht nur Gedenkstätte und Mahnmal, sondern er ist natürlich auch ein touristischer Anziehungspunkt. Und er hält natürlich die Erinnerung an die Teilung unseres Landes aufrecht, was für mich, je weiter dieser historische Zeitpunkt in die Ferne rückt, ganz besonders wichtig ist.
Ist auch viel ehrenamtliche Arbeit dabei. Ne?
Natürlich.
Also, ist da sonst ja nicht zu leisten.
Und um jetzt auf zwei große Felder noch zu kommen, das eine ist der Bereich des Kinder-, Jugend- und Breitensports. Das ist enorm. Wir haben dort 4.000 organisierte Sportler, Hunderte von Jugendlichen und Kindern, die jede Woche in den Sportvereinen sozusagen betreut werden, die ein sinnvolles Freizeitangebot bekommen. Wir betreiben 7 eigene Sporthallen. Wir haben noch 2 Sporthallen des Landkreises hier am Ort. Wir haben Sportplätze, Kegelbahn, Bogenschießanlage. Sportvereine nutzen verpachtete Grundstücke, beispielsweise die Ruderer, Fußballer oder die Tennisspieler, aber auch die Kraftsportler, Angler und Hundesportler. Unsere Henningsdorfer Schwimmhalle, die wir ja eigentlich in wenigen Schritten von hier aus erreichen können, bietet unseren Schwimmvereinen viele sehr gute Möglichkeiten. Die Stadt finanziert jedes Jahr in Millionenhöhe die Zuschüsse auch für den Sport und stellt Infrastruktur bereit. Und ganz besonders wichtig ist die Sozialarbeit, die aktive Sozialarbeit in unserer Stadt. Hier leisten vornehmlich im Bereich der stationären und der mobilen Jugendarbeit, aber auch in der Schulsozialarbeit, mehr als ein Dutzend Sozialarbeiter Tag für Tag wertvolle Hilfe. Unser Gemeinschaftszentrum Konradsberg unterbreitet ein wirklich umfangreiches Angebot für Familien, für Jugendliche, für hilfebedürftige Menschen, für Senioren, für Schulen und Kindertagesstätten. Die Stadt, das hat Frau höchst ja schon angedeutet, kooperiert natürlich mit der PUR. Wir finanzieren beispielsweise auch die Nachbarschaftstreffs und ganz besonders wichtig, mit der HWB zusammen betreiben wir auch in einzelnen Kiezen. Da haben wir jetzt ein Pilotprojekt, was wir nachhaltig ausgestaltet haben, Sozialarbeit, was immer wichtiger und prägnanter wird.
Da hätte ich mal eine Nachfrage, Frau Kück, so aus meinem eigenen Erleben. Diese Schülerhilfe, die da mal vor, ich sage jetzt mal Ewigkeiten im Schweizer Viertel irgendwie angefangen hat, lebt die noch, gibt's die noch?
Also die, genau, die Unterstützung, also wir nennen das Hausaufgabenunterstützung, okay. Die gibt's nach wie vor. Also ist auch ein sehr nachgefragtes Angebot, auch ein sehr erfolgreiches Angebot, weil die insbesondere die Sonnengrundschule, wo ja viele Kinder zur Schule gehen, hat uns da zurückgemeldet, dass sich das bemerkbar macht. Ich würde jetzt gern aktuell auch noch die Sonnengrundschule mit ins Boot holen, weil wir tatsächlich im Nachbarschaftstreffsjahr auch nicht nur Hausaufgabenunterstützung machen wollen, sondern auch noch mehr. Und das Angebot und tatsächlich an dieser Stelle, das ist eher ein Novum. Ansonsten ist ja Ehrenamt auch immer schwierig zu aktivieren, wir aber tatsächlich noch mehr leisten könnten. Und da wäre schön, wenn wir auch die Sonnengrundschule gewinnen könnten als Partner, wo auch vor Ort in der Schule auch so etwas stattfinden kann, was natürlich für die Kinder dann kurze Wege bedeutet, nicht erst ein vielleicht abhanden kommen auf dem Nachhauseweg. Also insofern läuft das nach wie vor, ist, glaube ich, das Quartier, wo es am besten läuft und auch am häufigsten nachgefragt ist. Und insofern würden wir das gern auch verstetigen und auch noch ein bisschen ausbauen. Das funktioniert aber nur, wenn wir mit der Schule da auch zusammenarbeiten.
Und wie Herr Hoffmann ja schon sagte, und du hast, glaube ich, auch schon zweimal darauf hingewiesen, natürlich am Ende ist die Frage, wie viel Mittel ist das Gemeinwesen, ist unsere Stadt bereit, dafür zur Verfügung zu stellen. Und weil das vielleicht nicht das Brot jedermanns ist, der hier heute zuhört, will ich doch mal, ich bin kein großer Freund von Zahlen, aber ein paar würde ich an dieser Stelle doch ganz gerne nennen wollen. Im laufenden Jahr, in diesem Jahr, also im Haushalt 2024, werden für die soziale Infrastruktur in unserer Stadt 32,4 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Das sind 44% des Gesamthaushaltes. Das bedeutet pro Einwohner und Jahr 1.200 Euro für die soziale Infrastruktur. Das heißt, jeder zahlt im Grunde genommen monatlich 100 Euro von unseren 27.000 Einwohnern für diesen Zweck. Wir beschäftigen Personal und bezahlen Personal in der Größenordnung von 20,5 Millionen. Die Kindertagesstätten kosten uns über 20 Millionen jedes Jahr. Die Schulen etwas weniger, nur 5 Millionen. Da ist es aber so, dass das Land eigentlich die Lehrer bezahlt. Deswegen sind wir an diesen Kosten nicht beteiligt. Wir geben für den Kulturbereich über 3 Millionen aus und eine gleich große Summe geben wir dann nochmal für den Bereich Familie, Jugend und Sport aus. Also ein enormer Einsatz von Mitteln. Und wer so viel Steuermittel verwendet, um die soziale Infrastruktur zu gestalten, der muss sich halt genau überlegen, was er damit machen möchte.
Ja, na klar, sind ja auch meine Gelder.
Ja, genau so ist es.
Und trotzdem, um da nochmal gleich anzuknüpfen, würden wir uns zum Beispiel wünschen, dass, das wissen wir natürlich, dass das auch immer abhängig ist von der Haushaltskasse, zum Beispiel im Bereich Sozialarbeit an Grundschule sehen wir schon auch Schwerpunkte an Schulen, wo wir sagen, da würden wir uns sogar noch ein bisschen mehr wünschen. Ja. Also das ist so, es kristallisiert sich ja dann doch immer raus, dass es auch abhängig natürlich von Schülerzahlen, also von Quantitäten, es da doch noch mal besondere Punkte gibt, wo wir sagen, da würden wir uns sogar noch mehr wünschen. Und wenn wir jetzt schon die großen Zahlen gehört haben, die Herr Witt hier nannte, die natürlich schon in diesen Etat reingehen, kann ich dann sagen, wir würden uns sogar noch an dieser Stelle über etwas mehr freuen, nicht weil wir das mehr haben wollen, sondern wirklich im Sinne der Kinder und Jugendlichen, die an den Schulen sind und die dann doch insbesondere seit Corona ein deutliches Mehr auch an Unterstützung benötigen.
Ja, insbesondere wenn man jetzt in die Zukunft mal schaut auf die nächste Legislaturperiode, weil wir sind hier im Podcast der SPD und wir reden natürlich auch über die nächste Legislatur. Wir wissen, dass wir jetzt zeitnah die Kommunalwahlen haben werden. Und deswegen ist mir wichtig, nochmal auf einen Aspekt hinzuweisen und der betrifft die demografische Entwicklung in unserer Stadt. Wir haben ja einmal die natürliche Bevölkerungsentwicklung, das ist das Verhältnis von Geburten und Sterbefällen. Die war in unserer Stadt seit 1990 schon immer negativ. Das heißt, es starben immer mehr Leute, als Leute geboren wurden. Nur wir haben leider im Jahr 2023 eine Negativsaldo aufgestellt. Das heißt, 439 Sterbefällen standen nur noch 164 Geburten gegenüber. Und bisher war es so, dass die Wanderungsbilanz, also das Verhältnis von Zuzügen und Vorzügen, diesen Negativsaldo immer ausgleichen konnte. Das war nicht mehr der Fall. Im letzten Jahr hatten wir einen Überschuss von 199 Zuzügen. Der konnte das Defizit nicht mehr ausgleichen. Deswegen haben wir erstmalig wieder seit langer Zeit einen Bevölkerungsrückgang. Und das, obwohl, das möchte ich auch noch mal an dieser Stelle nennen, sich der Anteil von Kindern ausländischer Eltern beispielsweise am Geburtenaufkommen kontinuierlich vergrößert hat. Hatten wir 2016 etwa 8,6% Kinder von ausländischen Mitbürgern in unserer Stadt, die geboren wurden, so waren das 2022 schon 20,8. Das heißt, der Zuzug von Menschen aus Berlin, aus Brandenburg, aus anderen Bundesländern und aus dem Ausland, den brauchen wir wirklich dringend. Der ist notwendig, damit wir unsere Bevölkerung stabil halten können, vielleicht sogar wieder wachsen können und damit unsere Finanzkraft und vor allen Dingen auch unsere Infrastruktur erhalten können. Das unterschätzen manche, dass Rückgang von Bevölkerung gleichzeitig Rückgang von Infrastruktur und Angeboten ist. Ich denke, das will man sich nicht vorstellen, was das im Einzelfall bedeuten würde. Um auf diese Probleme dann zu reagieren, natürlich ist da die stete Zuwanderung auch von Leuten, von Neubürgern und auch die Abwanderung macht Probleme, besonders auch in einzelnen Stadtteilen. Und hier muss man halt mit Mitteln der Sozialarbeit, mit aber auch Mitteln der nachbarschaftlichen Angebote, mit integrationsfördernden Maßnahmen natürlich nachhaltig entgegenwirken. Das braucht also politische Weitsicht und Umsicht. Und eine letzte Bemerkung. Wir müssen über das Ehrenamt reden. Beim Ehrenamt haben wir natürlich eine große Palette von Bürgerinnen und Bürgern, die hier Einfluss nehmen. Wir haben aber von den Vereinen jetzt gerade Signale erhalten, dass sie große, obwohl sie hohe Mitgliederzahlen haben, dass sie große Probleme bei der Besetzung ihrer Vorstände und beispielsweise auch bei der Gewinnung von Übungsleitern haben. Dem können wir also nicht tatenlos zusehen, sondern, und das ist eine Herausforderung für die nächsten Jahre, müssen wir gemeinsam mit den Vereinen beratschlagen und entgegenwirken.
Ich danke für die Diskussion. Da waren ja spannende Punkte dabei. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, empfehle ich die weiteren Podcasts von Hennigsdorf im Ohr.
Erzählt mir doch nicht, dass es nicht geht.